Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
International. Eine Sendung von Brigitte Zink.
Bombenkrater, zerstörte Häuser und Brandruinen. Grosny, die Hauptstadt der Kaukasusrepublik ganz im Südwesten Russlands, ist dem Erdboden gleichgemacht. Aus den Trümmern steigt schwarzer Rauch. Nach zwei Vernichtungskriegen der russischen und im zweiten auch der tschetschenischen Sicherheitskräfte sind diese Bilder um die Welt gegangen. Bilder der Zerstörung, Bilder von brutaler Militär- und Panzergewalt, Bilder von Flüchtlingsströmen, Bilder vom Krieg. Wer heute Grosny besucht, erwartet Spuren von diesem Krieg. Die Spuren sind weggewischt. Vom Krieg ist in Grosny nichts mehr zu sehen. Das Zentrum der Hauptstadt erstrahlt in neuem Glanz, ebenso die Häuser im neostalinistischen Zuckerbäckerstil, monumental und reich verziert. Dazu prächtige Boulevards mit doppelreihigen Baumalleen und Straßencafés, Internetbars und Modehäusern. Beim zentralen Kaufhaus gibt's Kino und Eisbahn. Der Kadyrov-Boulevard, benannt nach dem umstrittenen Präsidenten der Republik, Ramzan Akhmatowitsch Kadyrov, führt direkt ins Zentrum der Stadt, wo das Herzstück des Wiederaufbaus steht. Eine mächtige Moschee mit vier schlanken Minaretten, mit massiver Finanzhilfe aus Russland neu aufgebaut, in einer Rekordzeit von nur 2 Jahren. In Grosny, wo heute knapp 500.000 Menschen leben, flanieren Tschetscheninnen und Tschetschenen im Park bei der Moschee und auf den Boulevards. Im neuen Zentralmarkt Berghat herrscht mitten in der Woche ein Treiben, als seien hier Normalität und Alltag schon lange zurück. Auch in den Dörfern außerhalb Grosnys sind kaum mehr Kriegsnarben sichtbar. Nein, es sind keine Potemkinschen Dörfer.
Знаете, когда особенно первое время, я всегда говорила, даже радовалась, когда одна лампочка, если загорит.
Noch vor kurzem habe sie sich schon gefreut, wenn irgendwo in Grosny eine Glühlampe geleuchtet habe, sagt Zainab Gashayeva, Tschetscheniens berühmteste Menschenrechtlerin. Dunkel, düster und traurig sei es nach dem Krieg in Grosny gewesen, auch tagsüber.
И как мертвый город лежал в руинах.
Zainab Gashayeva erinnert daran, bei aller Freude über die neue Schönheit Grosnys dürfe das Leiden der tschetschenischen Bevölkerung nicht vergessen gehen.
Надо понять, что война принесла большую утрату и большую боль.
Fast die Hälfte der Bevölkerung ist heute krank. Es gibt zahlreiche Waisenkinder, Mütter, die noch immer keine Ahnung haben, wo ihre entführten Söhne und Männer sind, ob sie noch leben oder nicht. Das ist ein großes Problem. Es werden noch immer Menschen entführt und Menschenrechtler umgebracht. Der Krieg hat Spuren hinterlassen. Und wir müssen noch lange, sehr lange daran arbeiten, um unser Leiden, unseren Schmerz zu lindern, sagt Zainab Gashayeva.
Лечить, выживать, стараться, чтобы еще долго над этим работали.
Der Krieg ist nicht vergessen. In den Köpfen, in der Seele der Tschetschenen ist noch da. Zum Beispiel bei der 73-jährigen Rentnerin Khadisht. Sie lebt im Staropromislowski-Quartier am Stadtrand von Grosny, allein auf ihrem wiederaufgebauten Hof, der von blühenden Kirschbäumen und Erdbeerbeeten umgeben ist. Khadisht lädt ein zum Tee und holt für den Besuch süße, fruchtige Köstlichkeiten im Einmachglas aus ihrem Keller. Aus dem Keller, wo sie und viele Nachbarn sich in Kriegszeiten versteckt hatten. Versteckt vor Bombardierungen und Luftangriffen der russischen Armee.
Пока они не перестанут, подвале и ночь подвале сидела, и днем подвале сидела. Когда утром и вечером они 7 часов, 8 часов, часто вот остановка.
Tag und Nacht saßen wir im Keller. Nur morgens und abends wurden die Luftangriffe für eine halbe Stunde eingestellt. Die Zeit reichte kaum aus, unsere Tiere zu füttern und Wasser zu holen. Tagsüber beschossen Panzer unsere Häuser. Nachts warfen Flieger Bomben ab. Die flogen so tief, dass man Kopfweh kriegte. Dieses schreckliche Geräusch kann ich nicht vergessen.
Noch heute werde sie krank, wenn sie den Lärm eines Militärflugzeuges höre. Und in ein Flugzeug steigen, das werde sie ihr Leben lang nicht mehr, nicht einmal um Verwandte in Moskau zu besuchen. Als sei es gestern gewesen, erzählt Khadijt, wie plötzlich das Trinkwasser ihrer Quelle ungenießbar wurde.
Бабушка говорит, когда мы отсюда уйдем, вы эту нефтянку проверьте, говорит, там столько, говорит, трубы лежат.
Eines Tages bin ich einem russischen Soldaten begegnet. Da hat er zu mir gesagt, Großmütterchen, wenn wir weg sind, wirst du merken, wie viele tote Menschen hier im Kanal liegen. Ja, und das sahen wir dann. Sie hatten Leichen in den Kanal geworfen, mit Benzin überschüttet und angezündet. 2 bis 3 Tage lang hat es gebrannt, der Himmel war schwarz, wir konnten praktisch nicht mehr atmen und unser Quellwasser war von da an verseucht.
Wie die meisten Tschetscheninnen und Tschetschenen hat Khadijt den zweiten Vernichtungskrieg schrecklicher und brutaler in Erinnerung als den ersten. Die Sachistki, die berüchtigten Säuberungen, davor hätten sich alle am meisten gefürchtet, erzählen Khadijt und ihre Großnichte durcheinander.
Заходили во все дома, да, проверяли, да. Есть боевики, нет боевиков, называлось это зачистка.
Они не смотрели ни боевики.
Ja, sie kamen in jedes Haus, mitten in der Nacht, im Morgengrauen, jederzeit und in jeden Keller. Manchmal waren es russische Soldaten, manchmal tschetschenische, einfach Uniformierte. Sie suchten nach Bajewiki, nach Unabhängigkeitskämpfern und schauten, ob wir bei uns Separatisten versteckten.
Один день, которые остались, не уехали, вот как я остался дом охранять.
Eines Tages, als sie niemanden fanden, warfen sie eine Granate in den Keller und töteten auf einen Schlag 28 Menschen im Keller. Das war schrecklich. Die kamen, wann und wie es ihnen passte, nahmen irgendjemanden mit, man wusste nie weshalb und wohin, und fertig.
Mord, Entführung, durch Folter erpresste Geständnisse eines Verbrechens, das gar nie begangen wurde. Die Liste mit Namen von vermissten Tschetschenen ist lang. 5000 junge Männer, zum Teil auch Frauen, gelten nach offiziellen Angaben noch immer als verschwunden, entführt und verschleppt. Die Dunkelziffer ist hoch. Menschenrechtler kommen nach eigenen Recherchen auf doppelt so viele. Zu ihnen kommen Mütter wie Essenbajewa Ayantalla Hudinovna, die um Hilfe bei der Suche bittet. Der Suche nach ihrem jüngsten Sohn Tamerlan, der seit 8 Jahren verschwunden ist.
In 2000 году, вернувшись домой, жила я в микрорайоне. У меня 13-летний сын Амирхаджиев Шамиль Тамерланович был на автобусе. Он ехал с центра домой.
2002 fuhr mein Sohn im Autobus nach Petropavlovsk auf den Markt. Da führten sie gerade eine Säuberungsaktion durch und kontrollierten den Bus. Mein Junge hatte keine Papiere bei sich. Das war damals bei uns so. Ein 13-Jähriger hat doch keine Papiere. Bekannte im Bus haben gesehen, wie er aus dem Bus in ein Panzerfahrzeug geschleppt wurde. Seit da ist er verschwunden und ich habe keine Ahnung, wo er ist und ob er noch lebt.
Das Warten auf ihre verschleppten Söhne, das Fehlen einer Todesnachricht, diese Ungewissheit macht viele Mütter krank. Musajew Ivanovich Mami schätzt, dass sogar die Hälfte der Bevölkerung krank ist. Über genaue Statistiken verfüge man in Tschetschenien natürlich noch nicht. Musajew Ivanovich ist Arzt und gleichzeitig Mitglied der Bürgerkammer, eine Art Beraterstab des Präsidenten, und ist dort für das Gesundheitswesen zuständig.
Ökologie, in связи с военными действиями,
im Ersten, vor allem aber im Zweiten Krieg, hat die russische Armee chemische Waffen eingesetzt, die giftige Stoffe freisetzten. Mit Folgen. Jetzt wirken sich die riesigen ökologischen Probleme negativ auf die Gesundheit aus.
Krankheiten wie Hirnschlag und Herzinfarkt, gefolgt von Lungenkrankheiten, Blutarmut und Leukämie, sowie Missbildungen bei Neugeborenen. Diese Krankheiten häuften sich in letzter Zeit. Präsident Kadyrov ließ zwar als erstes Spitäler im ganzen Land aufbauen und rüstete sie mit moderner Technik und Apparaturen aus. Doch was nützt dies, wenn Spezialisten und ausgebildetes Personal fehlen?
Но единственная у нас проблема – это кадры, специалисты. 15-20 лет вот этот период.
Bis vor kurzem war es in Tschetschenien nicht möglich, die Schule zu besuchen, geschweige denn Medizin zu studieren, weil Schulen und Universitäten schon im Ersten Krieg zerstört worden waren. Während in vergleichbaren russischen Republiken pro Jahr etwa 1000 Mediziner das Studium abschließen, sind es jetzt bei uns nicht einmal 100. Und das heißt, wir werden noch lange ein Riesendefizit haben.
Damit spricht der Gesundheitsspezialist ein Problem an, an dem die gesamte Volkswirtschaft der Republik krankt. In allen Branchen fehlen Fachleute und Spezialisten, aber das ist nur das eine Problem. Das andere, dass es nach dem Krieg in Tschetschenien praktisch keine Arbeitsplätze mehr gab und noch immer nicht gibt. Das sagt Ahmed Istamulov, Politologe und Kaukasus-Experte in Grosny.
Все. То есть то, что мы с вами говорили и записали, этого уже не стало. Это было все разрушено.
Alles, einfach alles wurde zerstört. Der Flughafen, das Depot und sämtliche Industrieanlagen. Und all das hat die russische Armee gezielt und absichtlich zerstört.
То есть, говоря простым языком, умышленно.
Истамулов weist aber auch auf die Grenzen des raschen Wiederaufbaus hin. Zerstört wurden konkret die größte Zementfabrik im Kaukasus, die zu Sowjetzeiten Material für die meisten Flugpisten in Russland produzierte. Dann die Fabrik Krasny Molot, Roter Hammer in Grosny, wo Panzer und Kriegsmaterial produziert wurden. Oder ein Betrieb in Gudermesch im tschetschenischen Osten, wo mehrere tausend Metallarbeiter Medizinaltechnik herstellten. In der ganzen Republik gab es Chemiefabriken und Ölverarbeitungsbetriebe, wo Kerosin für einen großen Teil der russischen Flotte produziert wurde. Doch wo damals die Fabriken standen, ist heute Brachland. Für Istamulov ist völlig unverständlich, dass bis heute kein einziger neuer Industriezweig wieder aufgebaut wurde.
Сначала нужно создать условия для жизни людей, а потом будем создавать промышленность. Хотя во всем мире после обычных войн
nichts ist bisher gegangen. Uns wird weisgemacht, dass man zuerst die Lebensbedingungen der Menschen verbessern müsse. Die Wirtschaft werde sich dann schon selber erholen. Dabei wissen wir aus Erfahrung, dass man nach Kriegen zuallererst Industriebetriebe und Firmen aufbauen muss, damit die Leute wieder Arbeit haben. In meinen Augen hat man es verpasst, ein industriepolitisches Ziel zu setzen.
Ein Vorwurf an Russland, das in autonomen Republiken für die Industriepolitik verantwortlich ist. Aber Istamulov sieht durchaus Anzeichen für Veränderungen, seit Präsident Medvedev einen Nordkaukasusbeauftragten nominiert hat, der Ökonom statt Geheimdienstler ist.
Я думаю, что нет. Дело в том, что для того, чтобы иметь отдельное государство, чеченцы не были готовы к этому. У нас не было профессиональных дипломатов.
Uns fehlen ja nicht nur Fachkräfte, wir haben auch keine eigenen Ökonomen, keine Politstrategen und keine Diplomaten. Sie alle kamen und kommen noch immer aus Moskau. Als wir 2003 über die Unabhängigkeit abstimmten, wären wir nie in der Lage gewesen, wirtschaftlich auf eigenen Füßen zu stehen. Unsere ganze Wirtschaft war zuerst an die Sowjetunion und dann an Russland gebunden. Und wir sind, so sehe ich das, auch heute noch nicht in der Lage dazu.
Считала, что мы сможем отдельно жить. Я считаю, что это было нельзя. Мы не готовы пока еще к этому.
Факт ist, die Arbeitslosigkeit in Tschetschenien liegt nach offiziellen Angaben bei 20%. Inoffiziell heißt es, dass circa die Hälfte der tschetschenischen Bevölkerung ohne geregelte Arbeit ist. Genau deshalb kehren von den schätzungsweise 100.000 Tschetschenen, für die der Krieg Anlass zur Flucht war, nicht mehr aus dem Ausland zurück. Und der Republik fehlen nun Fachwissen und fast eine ganze Generation. Einer, der zurückkam, ist Tamerlan Soltagireyev, der 28-jährige Tschetschene, der 8 Jahre in der Schweiz gelebt und an der Bauschule Aarau das Baumeisterdiplom erworben hat, ist vor einem Jahr nach Grosny zurückgekehrt, weil er sich selber am Wiederaufbau beteiligen wollte. Bei einer türkischen Baufirma hat er eine Stelle gefunden und arbeitet jetzt als Bauführer auf der größten Baustelle der Stadt, gleich gegenüber der Moschee am Kadirov-Boulevard, wo ein Handelszentrum entsteht. Grosny City mit 7 49-stöckigen Wolkenkratzen finanziert aus dem Kadyrov-Fonds und von einem tschetschenischen Oligarchen.
Asansör!
Aufzug her, ruft Tamirlan, der die Baustelle mit vier schon fast fertig gebauten Hochhäusern aus luftiger Höhe zeigen will. In einem offenen Schacht nähert sich der Baulift, eine offene Kiste aus Metall. Ein Arbeiter aus Aserbaidschan öffnet uns die schwere Tür. Auffallend ist, dass auf der ganzen Baustelle nicht Tschetschenisch, sondern hauptsächlich Türkisch und Aserbaidschanisch gesprochen wird. Über 1000 Arbeiter habe die Baufirma aus der Türkei mitgebracht. Die restlichen 500 seien aus Aserbaidschan und anderen ehemaligen Sowjetrepubliken und ein paar wenige nur aus Tschetschenien.
Die Baustelle, also das Programm ist befristet und weil sie in Kürze alles fertigstellen müssen, bringen sie Leute aus der Türkei mit Erfahrung, aber gleichzeitig wollen sie hier auch tschetschenische Leute ausbilden und in Zukunft also die Einheimischen am Bau involvieren.
28 Stockwerke sind wir hochgefahren. Das Haus, ein künftiges Hotel, steht im Rohbau, zum Teil ohne Wände. Der Blick aus luftiger Höhe durch Spalten und Fensterlöcher ist nur etwas für Schwindelfreie.
Und es wird alles überprüft und immer wieder. Und wenn Sie da etwas falsch berechnen oder etwas falsch machen, dann ist das wird das dann Folgen tragen. Also, was das Statische betrifft, das wird hier alles gebaut nach neuesten also Technologien und meiner Meinung nach wird das Maximum gemacht also hier.
Grozny City. Tamirlan ist tatsächlich überzeugt, dass Grozny als Handelsstadt im Kaukasus eine Zukunft haben könnte. Hinweise gäbe es genug, sagt er.
Es ist nicht lange her, dass Krieg also zu Ende ist, aber wir haben wirklich hier keine Spur mehr vom Krieg. Also dank Kadyrov ist Krieg in der Vergangenheit also geblieben und heute versucht jeder, sich nicht mehr an Krieg erinnern und in die Zukunft schauen. Wir haben sehr große Fortschritte gemacht also in Tschetschenien und so machen immer noch.
Dass Tamirlan, wie viele junge Tschetschenen, Präsident Kadyrov dankbar sind oder ihn gar verehren, hängt nicht nur mit dem erfolgreichen Wiederaufbau zusammen. Eigentlich gilt die Bewunderung auch Kadyrovs Vater. Ahmad Kadyrov, im Ersten Krieg noch Anführer der separatistischen Guerilla, wechselte nach dem Krieg die Seite und als Dank ernannte ihn Wladimir Putin 2003 zum Präsidenten der Tschetschenischen Republik. Doch bereits ein Jahr später fiel Vater Kadyrov einem Bombenanschlag zum Opfer, weil er sich mit seinem Clan auf die Seite Russlands geschlagen und erfolgreich Guerillakämpfer zur Aufgabe des Widerstandes überredet hatte. Seit 2007 ist nun Achmatows Sohn Ramsan tschetschenischer Präsident. Auch er ein Mann von Putins Gnaden, mit Abermilliarden Finanzhilfe aus Russland im Rücken. Vorher war er Chef der Kadyrovzi. Und diese 4000 Kadyrovzi gehören nun mehrheitlich zur Leibgarde des Präsidenten. Von Menschenrechtlern werden sie noch heute beschuldigt, an Säuberungen, Entführungen und brutalen Morden beteiligt zu sein. Mittlerweile hat Ramsan Kadyrov seine Macht konsolidiert, mit Unterstützung aus Moskau, aber auch indem er das Programm seines Vaters weiterführt. Mit Wiederaufbau und wirtschaftlicher Entwicklung, mit dem Fördern eines gemäßigten, aber traditionellen Islams, sollen junge Tschetschenen davon abgehalten werden, sich dem Widerstand anzuschließen. Und mit materiellen Versprechen, einem Auto oder einem Job will Kadyrov Widerstandskämpfer sogar aus dem Wald zurückholen. Aber es gibt Menschen, die diesem vordergründigen Frieden nicht trauen. Öffentlich mag zwar niemand Kritik an Präsident Kadyrov äußern, an den Zuständen im Land hingegen schon. Ahmad Ituyev etwa, auch er ein Mitglied der präsidialen Bürgerkammer, die Kadyrov berät. Ituyev spricht vor allem die sozialen Probleme an.
Те проблемы, которые были во время войны, то есть это похищение людей, это пытки, это внесудебные казни, да?
Ich sage nicht, dass es heute keine Entführungen und Morde mehr gibt, aber es sind viel weniger geworden. Was die Menschen hier aber mehr beschäftigt, ist, dass sie keine Arbeit haben und dass wer eine hat, häufig den Lohn nicht rechtzeitig oder gar nicht kriegt. Viele Menschen können sich Arzt und Spital nicht leisten. Und noch schlimmer ist die Wohnungsnot.
Auch die Wohnungsnot macht die Grenzen des rasanten Wiederaufbaus deutlich. Noch haben lange nicht alle Familien wieder ein Haus. Sie leben in sogenannten Abschiedsitje, in Wohnheimen, wo sich ein bis zwei sechsköpfige Familien ein Zimmer teilen müssen.
Oft sind es tschetschenische Flüchtlinge, Familien, die den Krieg in den Lagern in Ingushetien überlebt haben und nach dem Krieg in ihre total zerstörten Dörfer zurückkehrten. Sie gelten rechtlich nicht als Flüchtlinge, faktisch sind sie es aber, Flüchtlinge im eigenen Land.
Zwar hat Russland versprochen, Familien, deren Haus im Krieg zerstört wurde, mit 10.000 Euro zu entschädigen. Doch das reicht knapp für ein Zimmer. Und viele Tschetschenen beklagen sich, dass sie noch immer auf das Geld warten, seit 2003 schon. Für Ahmad Ituyev ist klar, Russland sollte die Kompensationsgelder nur noch direkt verteilen, anstatt sie an die Republik zu überweisen. Denn wie in Russland ist auch in Tschetschenien die Korruption weit verbreitet. Für die neue Schönheit Grosnys sind die meisten dankbar. Viele glauben aber, dass sie dafür einen hohen Preis bezahlen müssen. Nebst der Korruption herrscht in Tschetschenien noch immer ein Klima der Angst, sagen viele. Angst vor den zahlreichen Wächtern in schwarzer Uniform, Angst vor der Willkür von Präsident Kadyrows Sicherheitsleuten. Bei Sargan Makhachiva, Direktorin der Menschenrechtsorganisation NISA, melden sich noch heute Eltern, deren Söhne plötzlich verschwinden.
Vor kurzem wurde ein Junge von Uniformierten entführt. Die Familie ist ihm nachgefahren und wusste deshalb, wo er hingebracht wurde. Sie sind dorthin gefahren und verlangten seine Freilassung, erfolglos. Aber am nächsten Abend tauchten die Uniformierten wieder auf, zündeten ihr Haus an und sagten: Wie könnt ihr es wagen, euch zu beschweren und zu behaupten, euer Sohn sei bei uns?
Die Menschenrechtlerin erinnert sich, seit ihre beiden Kolleginnen Natalia Estemirova und Zarema Sadulayeva vor einem Jahr brutal ermordet wurden, weigerten sich viele Familienangehörige, ihren Fall vor Gericht zu bringen. Aus Angst vor Rache. Nur die Nuchatschiev, der von Kadyrow eingesetzte Menschenrechtsbeauftragte, streitet nicht ab, dass es noch immer zu einzelnen Entführungen und willkürlichen Verhaftungen kommt. Doch weist er lieber auf Erfolge hin.
Immerhin können Menschenrechtler und Anwälte seit kurzem die Gefangenen in tschetschenischen Gefängnissen besuchen. 347 Menschen sind ihretwegen vorzeitig entlassen worden. Weil wir nicht sicher sind, dass alle rechtmäßig verurteilt wurden, lässt Präsident Kadyrow sämtliche Urteile der 15.000 Gefangenen noch einmal überprüfen und verpflichtet alle Beamten gesetzlich dazu, die Arbeit der Menschenrechtler zu unterstützen.
Die ungeklärten Morde, die Entführungen und Selbstmordanschläge seien Probleme, die man gemeinsam mit Russland lösen müsse. Nuchatschiev meint vor allem die Widerstandskämpfer, angeführt von Doku Umarov, dem meistgesuchten Tschetschenen im Kaukasus. Er kämpfte früher für die Unabhängigkeit Tschetscheniens, heute will er im Kaukasus ein islamisches Großkalifat errichten. Er bekennt sich zu Selbstmordanschlägen, wie jüngst auf die Moskauer U-Bahn, und ruft junge Tschetschenen zum gewaltsamen Widerstand auf. Allein der Name Doku Umarov bringt Kadyrows Menschenrechtsbeauftragten auf die Palme.
Где он? Где? Каждый квадратный сантиметр обследовали. Нету его. Молодые удугом, они воюют. В компьютере у них государство.
Ах, доку Умаров. Wo ist er denn, dieser Umarov? Wir haben jeden Zentimeter nach ihm abgesucht. Vergeblich. Die Doku Umarovs, Udugovs oder wie sie alle heißen, das sind Banditen und Verbrecher, die doch nur virtuell im Internet existieren. Und mit unserem islamischen Glauben haben sie gar nichts zu tun. Im Koran werden Menschen, die Unschuldige in den Tod reißen, als Verbrecher bezeichnet.
Real sind aber die Anschläge der Dschihadisten. Sie häufen sich sogar in jüngster Zeit. Russlands Weg, den islamistischen Terror mit Gegengewalt zu unterbinden, war bisher wenig erfolgreich. Ob Kadyrovs Strategie erfolgreicher ist, Widerständische mit materiellen Versprechen aus dem Wald zu locken, ist ungewiss. In Menschenrechtskreisen heißt es, dass jeder Ermordete, jede Entführte und jeder Gefolterte den Dschihadisten 10 neue Jugendliche in die Arme treibt. Wie für den Kaukasus-Experten Istamulov gilt auch für die Menschenrechtlerin Zainab Kaschayeva. Ob tschetschenische Jugendliche vom Widerstand abgehalten werden können, hängt von Russlands Kaukasuspolitik ab. Davon, ob man zukünftig auf Gewalt im Namen der Terrorbekämpfung verzichte, sagt Kaschayeva.
Я думаю, что это всё-таки изменит какую-то не только в Чечне и в других субъектах Северного Кавказа.
Es muss sich etwas ändern, und zwar nicht nur in Tschetschenien, sondern überall in Russlands Regionen, wo die Arbeitslosigkeit sehr hoch ist. Wenn Medvedev und sein Kaukasus-Beauftragter genau das umsetzen, was sie angekündigt haben, dann wird hier vieles besser. Dann werden Fabriken und auch kleinere Betriebe gebaut, die Gewinn bringen sollen. Dann hätte sich der Wiederaufbau wirklich gelohnt.
Tatsächlich hat Medvedev bis jetzt eine liberalere Kaukasus-Politik als sein Vorgänger betrieben. Er setzt auf Investitionen in die wirtschaftliche Entwicklung statt auf Gewalt, schickt Fachleute statt Geheimdienstler in die Region. Und was die Tschetschenin Kaschayeva besonders freut, Medvedev hat sich nach dem jüngsten Anschlag in Dagestan an Russlands Bürger gewandt, die meistens abschätzig über die Tschetschenen reden.
Мне нравится, что недавно было выступление Дмитрия Медведева, где он конкретно, можно сказать, жестко обратился к журналистам.
Medvedev hat auch den Journalisten ins Gewissen geredet. Sie sollten die Kaukasier nicht, wie nach jedem Anschlag, als Schwarzgesichter bezeichnen und das gesamte Kaukasusvolk dafür verantwortlich machen, nur weil ein Extremist aus Dagestan oder Tschetschenien Verbrechen begangen habe. Es war dies das erste Mal, dass ein russischer Präsident eine Rede auf diesem Niveau hielt. Ich fand diesen Auftritt sehr wichtig.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.